Nachdenkseiten. Die kritische Website.
Die geopolitische Dimension von sogenannten Bürgerkriegen. Der Staatszerfall Jugoslawiens von 1990 bis 1995. Ein Beitrag von Günther Auth. Vor 30 Jahren wurde das Abkommen von Dayton geschlossen. Zuvor hatten Regierungen westlicher Staaten während der Kriege in Ex-Jugoslawien nicht nur ernsthafte Friedensbemühungen vermissen lassen, sondern konstruktive Lösungen immer wieder sabotiert. Sie nahmen die Eskalation des Krieges vor allem in Bosnien aus geostrategischen Erwägungen heraus billigend in Kauf und heizten diese mitunter sogar wissentlich und vorsätzlich an. Die politische Krise, die schlussendlich zum Staatszerfall Jugoslawiens führen sollte, entzündete sich an Volksabstimmungen, die im Zeitraum von Dezember 1990 bis März 1992 in den Teilrepubliken Slowenien, Kroatien, Mazedonien und Bosnien-Herzegowina durchgeführt wurden. Die wahlberechtigten Bürger der vier Teilrepubliken waren aufgefordert, über den Verbleib ihrer Republiken im föderalen Gesamtstaat zu entscheiden. In allen vier Teilrepubliken votierte eine Mehrheit für die politische Unabhängigkeit. Die Ergebnisse in Slowenien, Kroatien und Mazedonien lagen jeweils bei ca. 90%. Das Referendum in Bosnien-Herzegowina ergab nur etwas über 60% an Zustimmung für den Austritt, da die meisten bosnischen Serben das Referendum boykottierten. Im Zeitraum von Juni 1991 bis März 1992 erklärten die vier Teilrepubliken einseitig ihren Austritt aus dem Bundesstaat Jugoslawien. Kroatien und Slowenien wurden nach einer Übergangsfrist am 15. Januar 1992 von der EU anerkannt. Die Anerkennung Bosnien-Herzegowinas folgte am 6. April 1992. Mazedonien wurde am 8. April 1993 unter dem Namen ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien von der Generalversammlung der Vereinten Nationen anerkannt. Der verengte Blick auf den ethnischen Nationalismus. In der wissenschaftlichen Debatte wurden die zeitgleich ablaufenden Unabhängigkeitsbestrebungen der Teilrepubliken überwiegend auf historisch und soziokulturell bedingte Konflikte zwischen den Volksgruppen sowie auf ökonomische Disparitäten und Spannungen bei der Umverteilung des gesamtstaatlich erwirtschafteten Sozialprodukts zurückgeführt. Laut David Gibbs bestand zwischen diesen Faktoren ein direkter Zusammenhang, insofern dass, Zitat, das zunehmende Ausmaß ethnischer Spannungen tendenziell mit regionaler wirtschaftlicher Ungleichheit korrelierte, Zitat Ende. Das lag nicht zuletzt daran, dass die führenden politischen Kräfte in den wohlhabenderen Republiken Slowenien und Kroatien Jugoslawien schon seit den 1970er Jahren als ein Umverteilungsprojekt zu ihren Lasten beschrieben hatten, während die Führungsschichten in den ärmeren Republiken den Bundesstaat als einen überlebenswichtigen Solidaritätsrahmen verteidigten. Einer der Hauptgründe für die ökonomische Krise Jugoslawiens lag in der hohen Schuldenlast, die seit den weltwirtschaftlichen Turbulenzen während der 1970er Jahre ständig anwuchs und in den 1980er Jahren eine Höhe von rund 20 Milliarden US-Dollar erreicht hatte. Die dadurch heraufbeschworene Zahlungsunfähigkeit Jugoslawiens wurde von westlichen Gläubigerstaaten, vor allem den USA, Deutschland, Großbritannien und Frankreich, mit harten IWF-Auflagen beantwortet. Die erzwungene Abwertung des jugoslawischen Dinars, erhebliche Kürzungen bei den Sozialausgaben, umfänglicher Subventionsabbau, Preisliberalisierung und Privatisierungsdruck führten in Jugoslawien sukzessive zu einer hohen Inflation, die vor allem in Serbien, Kosovo, Mazedonien und Bosnien zu Produktionsrückgang, Betriebsschließungen, Lohnkürzungen und Massenarbeitslosigkeit führte. Während die exportorientierten Teilrepubliken Slowenien und Kroatien von der Währungsabwertung profitierten. Die unmittelbare Folge daraus war steigender Argwohn zwischen den Teilrepubliken, vor allem nachdem die Regierungen in Slowenien und Kroatien ankündigten, die ärmeren Republiken nicht mehr länger finanzieren zu wollen. Die sich zuspitzenden Verteilungsprobleme zwischen der Bundesregierung und den Teilrepubliken verstärkten die bestehenden nationalistischen Ressentiments, Zitat. Diese wirtschaftliche Polarisierung führte zu einer sozialen Polarisierung, Zitat Ende. Und beides zusammen ließ eine ohnehin konfliktgeladene Situation immer weiter eskalieren. In der westlichen Medienöffentlichkeit waren die ökonomischen Probleme Jugoslawiens in den 1990er Jahren zwar ein Thema. Die journalistische Berichterstattung fokussierte sich in den sogenannten Qualitätsmedien aber insgesamt viel stärker auf die vermeintliche Sprengkraft ethnonationalistischer und religiöser Animositäten unter den Volksgruppen der Teilrepubliken. Diese verengte Wahrnehmung der Krise manifestierte sich in der Verwendung stereotypisierender Schlagworte, wie zum Beispiel dem der Balkanisierung, was im Einklang mit dem triumphalistischen und chauvinistischen Zeitgeist stand. Den regierungsnahe Propagandisten aus US-amerikanischen Denkfabriken wie der Rand Corporation ganz entscheidend geprägt hatten. Eine prominente Stimme gehörte Francis Fukuyama, der zu dieser Zeit als Direktor im Policy Planning Staff des US-Außenministeriums fungierte und dessen Botschaft auch in Europa große Resonanz erfuhr. Der sogenannte demokratische Westen wäre das Produkt einer beispielhaften Erfolgsgeschichte, in der sich die dazugehörigen Gesellschaften aus dem Atavismus religiöser und ethnonationalistischer Befindlichkeiten emanzipiert hätten. Parallel dazu prophezeite der nicht minder einflussreiche Politikwissenschaftler und US-Regierungsberater Samuel Huntington in Seminaren, Talks und Vorträgen, unter anderem vor dem Council on Foreign Relations und dem American Enterprise Institute, dass zukünftige Konflikte weniger zwischen Staaten als zwischen konsolidierenden Kulturkreisen bzw. sogenannten Zivilisationen, wie zum Beispiel der westlich-christlichen und der islamischen, verlaufen würden. Obwohl solche Erzählungen von der vermeintlichen Zivilisiertheit liberaler Demokratien und der scheinbar manifesten Gewaltaffinität ethnonationalistisch geprägter Gesellschaften schon zur Zeit ihrer Veröffentlichung auffällig unterkomplex anmuteten und sich bei näherer Beschäftigung als intellektuell unbefriedigend und analytisch weitgehend substanzlos erwiesen, verrät ihre Rezeptionsgeschichte, wie nachhaltig die dort beschworenen Stereotypen und Denkfiguren die Vorstellungswelt westlicher Gesellschaften und ihrer Funktionseliten prägen sollten. So verdeutlicht ein Beitrag von Ex-Staatsminister Michael Roth aus dem Jahr 2020, dass es in der deutschen Medienöffentlichkeit ca. 30 Jahre nach Ausbruch der Krise immer noch möglich war, in einer rückblickenden Bewertung darauf hinzuweisen, dass die Konflikte, die zum Staatszerfall Jugoslawiens führten, primär oder sogar ausschließlich aufgrund eines längst überholt geglaubten Nationalismus ausgebrochen und auch eskaliert wären. Für informierte Beobachter des Geschehens war schon früh klar, dass sich die hegemonialen Rahmenerzählungen über die Jugoslawienkrise in den westlichen Gesellschaften durch einen viel zu niedrigen Grad an Komplexität auszeichneten. Die Zahl der politisch relevanten Akteure war von Anfang an viel zu klein und die Völker der jugoslawischen Teilrepubliken wurden in einer unrealistischen Manier als weitgehend homogene nationale Einheiten dargestellt, die über stabile, geschichtlich gewachsene Identitäten, klare Präferenzen und feststehende kulturelle Eigenschaften verfügten. Dass den verschiedenen Parteien eindeutige Motive wie Angriff und Verteidigung sowie ästhetische Eigenschaften wie orthodox oder christlich zugesprochen werden konnten und dass einzelne Politiker als omnipotente Strippenzieher hinter den nationalen Einheiten fungierten. So traten in Anführungszeichen die Serben in der westlichen Berichterstattung weithin als die Bösen in Erscheinung, vornehmlich verkörpert durch Slobodan Milosevic, der angeblich ein Memorandum der Serbischen Akademie der Wissenschaften und Künste SANU zum Anlass genommen hatte, um in der serbischen Außenpolitik das Projekt eines sogenannten Großserbien im Sinne einer One-Man-Show zu verfolgen, weswegen er in der westlichen Presse auch als alleiniger Verursacher der Krise betrachtet werden konnte. Zitat: Jörg Reismüller, Herausgeber der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, führte eine Kampagne gegen Slobodan Milosevic und den serbischen Nationalismus, die maßgeblich zur Meinungsbildung in Deutschland über den Konflikt beitrug. Zitat Ende. Viele emotionalisierte Laien sahen sich darob veranlasst, die komplexen Zusammenhänge gar nicht erst nüchtern zu analysieren, sondern gleich moralisch zu bewerten, weswegen sich viele vorschnell mit den in Anführungszeichen armen Opfern identifizierten und die brutalen Täter verurteilten. Der Beitrag, den Politiker und Journalisten mit ihrer undifferenzierten Wortwahl für den Krisenverlauf und die verhängnisvolle Eskalation leisteten, lässt sich schwer beurteilen. Nicht jedem von ihnen dürfte bewusst gewesen sein, wie unausgewogen und realitätsfern ihre Beiträge tatsächlich waren. Es ist jedoch davon auszugehen, dass der öffentliche Diskurs mit seiner Schwarz-Weiß-Malerei und der geradezu grotesken Personalisierung von Verantwortlichkeit eine wesentliche Rolle dabei spielte, dass sich viele unkritische Konsumenten der täglichen Berichterstattung ein völlig verzerrtes Bild der Vorkommnisse machten. Am Ende bleibt zu konstatieren, dass, so die Worte David Gibbs, solche historischen Vereinfachungen dazu beitrugen, spätere Interventionen der NATO zu legitimieren, die sich ausschließlich gegen die Serben richteten. Allerdings waren die Serben nur eine der Parteien, die zum Zerfall Jugoslawiens beitrugen. Und die anderen ethnischen Gruppen trugen mindestens ebenso viel Schuld daran. Milosevic war sicherlich ein Schurke, aber er war weder der einzige Schurke noch der einzige Grund für den Zerfall. Zitat Ende. Mit etwas mehr gesundem Menschenverstand und historischer Sensibilität wäre es leicht möglich gewesen, die plakativen Unterscheidungen in der öffentlichen Berichterstattung als Produkte effekthascherischer und auch geopolitisch motivierter Propaganda zu durchschauen. Da nicht zuletzt, Zitat, der von Tudjman angeführte und von der Diaspora unterstützte kroatische Nationalismus genauso schlimm war, wenn nicht sogar schlimmer, als der serbische Nationalismus im Inland. Zitat Ende. Zwar kam im kroatischen Nationalismus der späten 1980er und frühen 90er Jahren nicht mehr derselbe Ustascher Faschismus zum Ausdruck wie zur Zeit des Zweiten Weltkrieges. Die Geschichte des kroatischen Nationalismus seit dem sogenannten kroatischen Frühling anno 1971 ist offensichtlich sehr viel komplizierter. Aber dennoch kann es zumindest unter wissenschaftlichen Kriterien als gesichert gelten, dass die im Namen der kroatischen nationalen Befreiung in Jugoslawien zwischen den späten 70er und späten 80er Jahren verübten Terrorakte gegen jugoslawische bzw. serbische Einrichtungen und Symbole einen substanziellen Einfluss auf die gewaltsame Auseinandersetzungen hatten, die zur Auflösung Jugoslawiens und zur Gründung des unabhängigen Staates Kroatien führten. Die sich im Jahr 1990 anbahnende Krise Jugoslawiens konnte also zu keinem Zeitpunkt allein auf religiös und ethnonationalistisch bedingte Animositäten der beteiligten Volksgruppen zurückgeführt werden. Zumal fielen diese nicht plötzlich vom Himmel, sondern wurden von gut organisierten Kräften erzeugt. Die ethnonationalistisch und religiös bedingten Animositäten bewirkten auch nur im Zusammenhang mit dem Streit um die Mittelverteilung zwischen den Teilrepubliken eine Stimmung, in der die Volksabstimmungen bzw. die darauffolgenden Austrittserklärungen zum Auslöser für die militärische Eskalation werden konnten. Es ist daher auch nicht falsch, wenn entsprechende Hinweise im Wikipedia-Eintrag zu den Jugoslawienkriegen betonen, dass die Krise durch eine komplexe Vermischung von ethnischen, religiösen und schweren ökonomischen Problemen verursacht wurde, denen sich Jugoslawien seit den 1980er Jahren ausgesetzt sah. Der geopolitische Kontext. Allerdings bleiben solche Beschreibungen unvollständig, wenn sie den Beginn, den Verlauf und die Eskalation der Jugoslawien-Krise nicht vor dem Hintergrund der geopolitischen Situation verstehen. Am Ende ist es für ein tieferes Verständnis der Entwicklung unabdingbar, sowohl die Rolle westlicher Regierungen als auch den Einfluss von nationalistischen Organisationen im Exil zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang wären etwa die engen Verbindungen der kroatischen Diaspora zur amtierenden Republikanischen Partei in den USA zu nennen. Verbunden mit der Tatsache, dass der spätere Präsident Kroatiens Franjo Tudjman bereits vor 1990 regelmäßig in die USA und nach Kanada gereist war, wo er sich mit exilkroatischen Organisationen, wie nicht zuletzt der radikal-separatistischen Norwal-Gruppe, vernetzte. Auf diese Weise konnte er vom politischen Zugang, der Sichtbarkeit und den Lobbykapazitäten solcher Kräfte profitieren. Wie weit der Einfluss exilkroatischer Kräfte im politischen System der USA tatsächlich reichte, ist aufgrund des Fehlens konkreter Belege schwer zu beurteilen. Gruppen wie Norwal waren jedoch auf ihre Weise mitverantwortlich für die Entstehung einer Atmosphäre, in der weitreichende politische Entscheidungen betreffend des weiteren Schicksals Jugoslawiens getroffen wurden. Erwähnenswert ist in diesem Zusammenhang etwa, dass die US-Regierung unter George W. Bush Senior im November 1990 den amerikanischen Kongress unter Druck setzte, den Foreign Operations Appropriation Act von 1991 zu verabschieden, ein Gesetz über Mittel für Auslandsoperationen. Dieses Gesetz richtete sich zwar nur beiläufig an Jugoslawien, hatte aber eine immense Wirkung. Denn die mit dem Gesetz verbundene Zielsetzung machte es zu einem Instrument wirtschaftlicher Kriegsführung im Sinne einer Coercive Diplomacy, einer Zwangsdiplomatie gegenüber der Bundesrepublik Jugoslawien. Und zwar just zu einem Zeitpunkt, als ultranationalistische Eliten wie Josef Peterle, Franjo Tudjman und Alja Izetbegovic in den Teilrepubliken Slowenien, Kroatien und Bosnien-Herzegowina damit beschäftigt waren, die ökonomische Krise des Gesamtstaates mit großzügiger finanzieller Unterstützung aus den USA wahlkampftaktisch zu politisieren. Der Foreign Operations Appropriation Act von 1991 war ein Haushaltsgesetz, das festlegte, wie die USA ihre Außenhilfebudget für 1991 ausgeben sollten. Der kurze Abschnitt zu den Leistungen für Jugoslawien sah konkret vor, dass jede jugoslawische Teilrepublik, die innerhalb von 6 Monaten keine Unabhängigkeit erklärte, jegliche US-Finanzhilfe verlieren würde. Die Republiken hätten bei einem Verbleib im Bundesstaat kein Geld mehr für eigene Entwicklungsprojekte, Infrastruktur, Verwaltung oder humanitäre Hilfe aus dem US-Haushalt erhalten. Das politische Signal der US-Regierung an die Teilrepubliken war damit eindeutig und bestand darin, dass ein zögerliches Verhalten im de facto bereits eingeläuteten Prozess des jugoslawischen Staatszerfalls von der US-Regierung nicht akzeptiert worden wäre. Nach dem sogenannten Nichols Amendment, einer Gesetzesänderung, für deren Wortlaut die bereits erwähnten Gruppen aus der kroatischen Diaspora in den USA mitverantwortlich waren, verlangte das Gesetz separate Wahlen in jeder der 6 jugoslawischen Teilrepubliken und schrieb obendrein noch die Genehmigung durch das US-Außenministerium sowohl der Wahlverfahren als auch der Wahlergebnisse als Bedingung für jede zukünftige Unterstützung vor. Besonders bemerkenswert wird dieser Schritt durch die Tatsache, dass die US-Regierung unter George W. Bush Senior in ihrer offiziellen diplomatischen Rhetorik stets die Einheit und den Fortbestand Jugoslawiens als Staat betonte. In der nach innen gerichteten Kommunikation war jedoch vom genauen Gegenteil die Rede. Die USA würden nämlich die politischen Forderungen der Separationsbewegungen in Slowenien und Kroatien unterstützen. George Samueli kommt mit Blick auf die Vorgehensweise der US-Regierung anlässlich der Entwicklungen in Jugoslawien zu dem Schluss, dass, Zitat, die Vereinigten Staaten seit einiger Zeit ein unaufrichtiges und gefährliches Spiel gegenüber Jugoslawien gespielt hatten. Während Washington nach außen hin seine Unterstützung für die Einheit Jugoslawiens bekundete, handelte es so, dass es dessen Zerfall sicherstellte, Zitat Ende. Auch Michael Parenti beschreibt die Strategie der US-Regierung, Zitat, dass sie Jugoslawien mit Worten unterstützen, während man es mit Taten untergräbt, Zitat Ende. Der von außen angeheizte, in Anführungszeichen, Bürgerkrieg. Die jugoslawische Bundesregierung reagierte auf die Unabhängigkeitserklärungen Sloweniens und Kroatiens im Juni 1991 mit der Mobilisierung und Verstärkung der jugoslawischen Volksarmee JNA, um die Sezession der Teilrepubliken militärisch zu unterbinden. Auf den sogenannten Zehntagekrieg in Slowenien vom 27. Juni bis zum 7. Juli 1991 folgte der 4-jährige Kroatienkrieg vom August 91 bis zum 14. Dezember 1995. Nach der Unabhängigkeitserklärung Bosnien-Herzegowinas am 3. März 92 zog die Regierung in Belgrad den größten Teil der JNA-Truppen aus der Teilrepublik ab. In der Folge begannen serbische Milizen, mutmaßlich mit logistischer und materieller Unterstützung aus Serbien, am 6. April 92 eine militärische Offensive gegen bosnische und kroatische Gebiete in Bosnien. Die danach immer wieder aufflammenden Kämpfe in den Städten, systematische ethnische Säuberungen ländlicher Gebiete und schockierende Massaker an der Zivilbevölkerung dauerten bis zu den verstärkten Luftangriffen der NATO-Streitkräfte auf serbische Stellungen in den Jahren 1994 und 95 an. Mit der Unterzeichnung des Dayton-Abkommens am 21. November bzw. 14. Dezember 95 und dem darin vereinbarten Waffenstillstand endeten die Kampfhandlungen in Bosnien. Die damit völkerrechtlich besiegelte Unabhängigkeit Bosnien-Herzegowinas markierte das faktische Ende des Bundesstaates Jugoslawien. Entsprechend dem hegemonialen Narrativ wurden militärische Offensiven, Übergriffe auf die Zivilbevölkerung und systematische Vertreibungen in der westlichen Medienberichterstattung ganz überwiegend von serbischen Kräften verübt. David Gibbs schreibt dazu: Die rassistischen und aggressiven Handlungen von Milosevic waren zweifellos ein Faktor, aber sie waren bei weitem nicht der einzige Faktor. Franjo Tudjman war genauso rassistisch und aggressiv wie Milosevic. Die Verfolgung ethnischer Serben in Kroatien war moralisch genauso verwerflich wie die von Serben begangenen Gräueltaten im Kosovo. Zitat Ende. Weitgehend unbeachtet blieben in der westlichen Medienöffentlichkeit eine ganze Reihe unbequemer Fakten der Kriegsgeschehnisse. Etwa, dass bereits vor dem Ausbruch militärischer Auseinandersetzungen in Kroatien 1991 Serben in Schulen und am Arbeitsplatz diskriminiert bzw. misshandelt und dass sogar Wohnhäuser in serbisch besiedelten Gebieten in die Luft gejagt wurden. In Pakrac und in Plitjevice griffen kroatische Einheiten die serbische Zivilbevölkerung an. Am 1. Juli 1991 wurde der Polizeichef in Osijek von einem kroatischen Polizisten ermordet, nachdem er sich für eine friedliche Lösung zwischen kämpfenden Kroaten und Serben eingesetzt hatte. Im Juli und August 1991 richteten sich kroatische Artillerieangriffe auf die überwiegend von Serben bewohnten Gebiete in Borovo Selo, Mirkovci und Dali. Im November 1991 lösten kroatische Angriffe auf 18 Dörfer in Westslawonien massive Flüchtlingsbewegungen nach Serbien aus. Der stellvertretende Oberbefehlshaber des US European Command von 1992 bis 1995, General Charles G. Boyd, wies in seiner Beurteilung der Geschehnisse im zerfallenden Jugoslawien darauf hin, dass eine tragfähige Konfliktlösung erfordert hätte, die Sachlage so zu sehen, wie sie tatsächlich war, und nicht manipulative Zerrbilder als Wirklichkeit auszugeben. Ethnische Säuberungen wurden in der westlichen Berichterstattung nur dann Anlass für Empörungen, wenn die serbische Seite dafür verantwortlich gemacht werden konnte. Dagegen schien es irrelevant, wenn Serben von kroatischen Truppen aus Gebieten vertrieben wurden, die von den Vereinten Nationen geschützt wurden. Dieses Informationsungleichgewicht zeigte sich auch darin, dass Berichte über serbische Missetaten aus Slowenien, Kroatien und Bosnien oft ungeprüft übernommen wurden, obwohl die in Rede stehenden militärischen Auseinandersetzungen manchmal gar nicht stattgefunden hatten. Die Opferzahlen übertrieben und die vermeintlichen Gräueltaten jugoslawischer bzw. serbischer Armeeeinheiten frei erfunden worden waren. Um eine existenzielle Bedrohung für den sogenannten zivilisierten und demokratischen Teil Europas glaubhaft machen zu können, bewiesen westliche Propagandisten die Unmenschlichkeit der Serben durch plastische Beispiele. Etwa, dass sie generell weder ältere Menschen noch Frauen und Kinder verschonten und vor ihrer Ermordung in Konzentrationslagern einsperren und grausam verstümmeln würden. Oder dass sie zwischen 20.000 und 100.000 muslimische Frauen in Bosnien auf offizielle militärische Anweisung hin misshandelt, vergewaltigt und dann ermordet hätten. Nach dem Dafürhalten von Charles Boyd, einem Beobachter vor Ort, hätte eine weniger voreingenommene Haltung dabei helfen können, auch solche Tatsachen zu berücksichtigen, dass in Bosnien die Serben nicht versuchten, neues Territorium zu erobern, sondern lediglich das zu behalten versuchten, was ihnen bereits gehörte. Das wurde jedoch dadurch erschwert, dass sich der ganze Unmut der US-Regierung von vornherein und ausschließlich auf Serbien richtete. Unter anderem, weil die Milosevic-Regierung den Forderungen nach sogenannten freien Wahlen nicht nachkam und außerdem die albanische Bevölkerung im Kosovo unterdrückte. Mit der umgehend kultivierten Unterscheidung zwischen guten und bösen Republiken wurde es dann auch leichter für die Regierungen der übrigen westlichen Staaten, die vermeintlich demokratischen Parteien in Jugoslawien militärisch zu unterstützen, ohne sich den Vorwurf gefallen lassen zu müssen, völkerrechtswidrig ins Geschehen einzugreifen, was die meisten westlichen Staaten allerdings bis März 1991 getan hatten. Die deutsche Regierung hatte schon im Jahr 1990 damit begonnen, Kroatien heimlich beim Aufbau eines eigenen Geheim- und Sicherheitsdienstes zu helfen. Zitat David Gibbs: Es scheint also, dass Deutschland die Kroaten aktiv auf die Unabhängigkeit vorbereitete und ihnen die institutionellen Mittel zur Verfügung stellte, um dies zu erreichen. Zitat Ende. Begleitet wurden solche Hilfeleistungen von militärischer Unterstützung. Zitat: Waffenlieferungen und Militärberater strömten in die abtrünnigen Republiken Slowenien und Kroatien, vor allem aus Deutschland und aus Österreich. Zitat Ende. Dazu gehörten auch schwere Waffen wie zum Beispiel Panzer- und Flugabwehrraketen. Zitat, deutsche Ausbilder beteiligten sich sogar an Kämpfen gegen die jugoslawische Volksarmee. Zitat Ende. Auch Italien und Ungarn belieferten Kroatien schon seit 1990 mit Waffen. Die USA forcierten ihr Engagement, als sich das Kriegsgeschehen auf Bosnien ausweitete. Parenti schreibt in To Kill a Nation, CIA-Mitarbeiter und pensionierte US-Militäroffiziere, die im Auftrag des Pentagon tätig waren, bildeten muslimisch bewaffnete Einheiten aus und leiteten sie an. Es ist öffentlich bekannt, dass die CIA den Bosnien-Konflikt angeheizt hat. Zitat Ende. Dabei war die völkerrechtliche Lage eindeutig. Artikel 2 Absatz 7 der Charta der Vereinten Nationen verbietet als Jus Cogens kategorisch jegliche Einmischung eines Staates in Angelegenheiten, die ihrem Wesen nach zur inneren Zuständigkeit eines anderen Staates gehören. Und die Resolutionen 713 und 757 des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen vom 25. September 91 bzw. 30. Mai 92 ließen auch keinen Zweifel daran, dass Waffenlieferungen und sonstige militärisch relevante Unterstützungen an die Teilrepubliken völkerrechtswidrig waren. Noch entscheidender ist am Ende jedoch die Tatsache, dass Regierungen westlicher Staaten nicht nur ernsthafte Friedensbemühungen vermissen ließen, sondern konstruktive Lösungen immer wieder sabotierten. In Verletzung der unbedingten völkerrechtlichen Friedenspflicht aus Artikel 1 Absatz 1 der Charta der Vereinten Nationen nahmen sie die Eskalation des Krieges vor allem in Bosnien aus geostrategischen Erwägungen heraus billigend in Kauf und heizten diese mitunter sogar wissentlich und vorsätzlich an. Schließlich musste anno 1992 allen Regierungsverantwortlichen der westlichen Staaten klar gewesen sein, was der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Javier Pérez de Cuellar, in einem Brief an Hans van den Broek, den Präsidenten des Ministerrates der Europäischen Gemeinschaft EG, am 10. Dezember 91 betonte. Dass nämlich eine verfrühte Anerkennung Bosnien-Herzegowinas aufgrund des Widerstandes der bosnischen Serben, die vor Ausbruch des Krieges immerhin einen Anteil von 31,4% bzw. 1,37 Millionen der Gesamtbevölkerung in Bosnien ausmachten. Dass also diese verfrühte Anerkennung Bosnien-Herzegowinas, Zitat, den gegenwärtigen Konflikt verschärfen und eine explosive Situation insbesondere in Bosnien-Herzegowina und auch Mazedonien schüren könnte. Tatsächlich könnten schwerwiegende Folgen für die gesamte Balkanregion entstehen. Ich bin daher der Meinung, dass unkoordinierte Maßnahmen vermieden werden sollten. Zitat Ende. Erst als die militärischen Auseinandersetzungen zur Belagerung Sarajevos und der Tötung von ca. 10.000 Zivilisten führten, arbeiteten Cyrus Vance im Auftrag der Vereinten Nationen und David Owen im Auftrag der EU den Vance-Owen-Plan aus. Der am 4. Januar 1993 unterbreitete Plan sah vor, Bosnien in 5 autonome Provinzen aufzuteilen, einen Waffenstillstand durch Blauhelme der UNPROFOR-Mission überwachen zu lassen, die Rückkehr aller Vertriebenen zu ermöglichen, den Schutz der Rechte ethnischer Minderheiten sicherzustellen und einen politischen Rahmen zur Umsetzung der Vereinbarungen zu schaffen. Offensichtlich scheiterte der Plan kurz vor seiner Annahme daran, dass die neue US-Regierung unter Bill Clinton sowohl die bosnische als auch die kroatische Seite überzeugen konnte, sich doch nicht auf die Vorschläge einzulassen. In der Folge eskalierten die Kämpfe erneut. Und der zunehmend sogenannte totale ethnische Konflikt mündete in weiteren Massakern an Zivilisten. Wie in Ahmići im April 1993, Kroaten gegen Bosnier, in Stupni Dol im Oktober 93, Bosnier gegen Kroaten und Srebrenica im Juli 95, Serben gegen Bosnier. Die Kalküle der US-Regierung lagen mutmaßlich darin, den Erfolg einer unabhängigen Vorgehensweise der europäischen Regierungen zu torpedieren, den Ausgang des Bosnienkrieges im Sinne US-amerikanischer Interessen zu kontrollieren. Und Serbien als letztes realsozialistisches Land und Verbündeten Russlands weiter zu schwächen. Zitat, schlimmer noch, aus diesem Grund hat das Vorgehen der USA den Konflikt verlängert, ohne ihn einer Lösung näher zu bringen. Zitat Ende. In der Konsequenz beendete der Zusammenbruch des Vance-Owen-Plans die diplomatische Unabhängigkeit der EU in geopolitischen Angelegenheiten. Und leitete den Übergang zu einer von Washington gesteuerten, militärisch herbeigeführten Ordnung in Europa durch das Dayton-Abkommen ein. Die US-amerikanische Dominanz in Europa manifestierte sich darüber hinaus in der allgegenwärtigen Zuständigkeit der NATO für sicherheitspolitische Angelegenheiten, was im Rambouillet-Abkommen vom Februar bis März 1999 einen weiteren sichtbaren Niederschlag fand. Dieses Abkommen, insbesondere der legendäre Annex B, war ein weiteres Mal Teil einer umfassenderen Strategie der Vereinigten Staaten, um jede Möglichkeit einer diplomatischen Lösung zu blockieren und damit den Vorwand für einen Krieg zu schaffen. Die im Schrifttext auf Englisch gehaltenen Zitate wurden für den Podcast maschinell übersetzt. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Auf unserer Homepage können Sie auch unseren Newsletter abonnieren, der Sie täglich über die neuesten Artikel der Nachdenkseiten informiert.
Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, SoundCloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte.